Hallo und herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment, dem Podcast für alle, die mitdenken, mitbauen oder einfach besser planen wollen. Ich bin Janine Kohn, Architektin und Energieeffizienzexpertin und heute nehme ich euch mit in die Tiefe, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um Erdwärmebohrungen für Wärmepumpen. Eine ziemlich tiefgehende Bauphase, technisch, genehmigungsrechtlich und organisatorisch. In der Folge klären wir, warum ist Erdwärme eigentlich so effizient, welche Grundlagen und Genehmigungen ihr braucht, was ihr als planende Bauleitung oder Bauherrinnen vorher wissen müsst und welche Fehler richtig Geld kosten können. Dazu bemühe ich mich, diese Folge ja als so eine Art kompakte Checkliste für die Praxis aufzubauen. Also Kopfhörer rein, Käffchen dazu und los geht's. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Erstmal zum Warum. Warum machen wir uns die Mühe, bis zu 100 Meter und noch tiefer in die Erde zu bohren? Um Erdwärme zu nutzen, zapfen wir die konstante Temperatur im Erdreich an. In wenigen Metern Tiefe herrschen ganzjährig stabile Bedingungen. Und genau hier setzt die Technik an. Eine Möglichkeit, diese Energie zu erschließen, ist die Erdwärmesonde. Und dabei wird eine oder mehrere vertikale Bohrungen ins Erdreich vorgenommen. Je nach Wärmebedarf des Gebäudes und den geologischen Gegebenheiten. In der Regel sind die Sonden so 50 bis 100 Meter tief im Boden. In diese Bohrlöcher werden Kunststoffsonden eingeführt. Das sind so schlauchartige Rohrleitungen in U-Form, die mit einer wärmetragenden Flüssigkeit befüllt sind. Diese zirkuliert dann in einem geschlossenen Kreislauf, nimmt die Wärme aus dem Boden auf und bringt sie duck, 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 duck hoch zur Wärmepumpe ins Haus. Dort wird die Energie mit Hilfe eines Verdichters auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und dann steht sie zum Heizen oder für Warmwasser zur Verfügung. Das Beste daran, das System ist äußerst wartungsarm, kein Brennstofflager, keine Verbrennung, keine CO2-Emission und deshalb braucht es auch keinen Schornstein und auch keinen Schornsteinfeger, keine Fegerin. Die Energie kommt also einfach aus dem Boden, aus eurem Grundstück heraus. In dieser Folge dreht sich ja alles um die Erdwärmesonde, aber ich möchte trotzdem nochmal auf den Unterschied zwischen Erdwärmesonde oder Flächenkollektor eingehen. Das sind nämlich die beiden Varianten, die es gibt, um Erdwärme zu nutzen. Also Erdwärmesonden. Vertikale Tiefenbohrungen, meist 50 bis 100 Meter tief. Ideal für kleinere Grundstücke mit wenig Garten. Sie sind sehr konstant in der Leistung, auch im Winter. Also Vorteile, geringer Platzbedarf, sehr effizient, besonders bei Neubauten. Unabhängig von Bodenfeuchte oder dem Wetter. Nachteil ist, sie sind genehmigungspflichtig, da gehen wir gleich nochmal in Ruhe drauf ein. Ja, es sind höhere Investitionskosten und es ist immer zwingend ein Fachbetrieb erforderlich. Wobei das als Nachteil, also Fachbetriebe, finde ich, sollte man immer da nutzen, wo man die größte Investition seines Lebens hat. So, Flächenkollektoren. Sie sind flach, horizontal verlegt, meist so 1,50 Meter bis 2 Meter tief. Die brauchen halt echt viel Fläche. Also man sagt so als Faustformel, das anderthalb bis zweifache der Wohnfläche. Die funktionieren gut bei ausreichend feuchten Böden. So, Vorteile, günstiger in der Herstellung, oft genehmigungsfrei, keine Tiefenbohrung nötig. Die Nachteile sind aber, ich brauche eine große, unbebaute Fläche. Man muss auch schauen, eventuell kann ich die auch gar nicht mit irgendwie Terrasse überbauen oder mit irgendwelchen tiefwurzelnden Pflanzen da drauf packen. Sie sind weniger effizient, wenn jetzt der Boden sehr trocken ist oder gefroren ist und sie sind wetterabhängiger als die Erdsonden. Also Sonden sind kompakt, leistungsstark, aber aufwendiger. Kollektoren sind einfacher und günstiger, aber brauchen halt viel Platz. was besser passt. Das hängt also so ein bisschen auch von eurem Grundstück, dem Budget und der Nutzung ab. So, dann kommen wir mal zur Grundlagenermittlung. Kann ich eigentlich überall ja so einfach in die Erde pieksen? Ja, theoretisch schon. Also überall ist ein bisschen Wärme unter unseren Füßen. Aber der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Oder besser gesagt im Wasserrecht. Bereits in der Grundlagenermittlung sollte man mit einem Standortcheck prüfen, ob das Grundstück überhaupt Geothermie zulässt. Also bei der unteren Wasserbehörde, ne, also die dann für euer Gebiet zuständig ist, gibt es Geothermiekarten und die zeigen dann farblich an, welche Standorte unzulässig sind und welche erlaubnisfähig sind. Es gibt nämlich Trinkwasserschutzgebiete und auch Heilquellenschutzgebiete. Die haben halt meist ein No-Go, was die Erdsondebohrung angeht. Dann gibt es aber auch Gebiete, die haben leicht lösliche Gesteine, artesisch gespanntes Grundwasser, Karsthohlräume oder Gasführungen im Untergrund. Und das sind dann für den Bau einer Erdwärmesonde ja gewisse Georisiken. Und da gibt es dann entweder ein Nein, geht nicht oder dass die halt nur mit extremen Vorsichtsmaßnahmen möglich sind, diese Bohrungen. Daher heißt es, also wichtigster Schritt zuerst, man sollte auf alle Fälle eine Vorabfrage bei der zuständigen unteren Wasserbehörde stellen, denn in Trinkwasserschutzgebieten, vor allem in Zone 1 und 2, ja, da ist Ende im Gelände für Erdwärmesonden. Ja, und in anderen Schutzbereichen heißt es, ja, kommt drauf an, ne? Was sagt so die Geologie, die Wasserführung und vielleicht auch so die Behördenlaune. So, dann gehört ja auch immer noch so das Haus dazu, also entweder der Neubau, der erst noch errichtet wird oder das bestehende Gebäude. Denn Erdwärme, das klingt immer sehr verlockend, aber macht es bei dem Gebäude auch Sinn? Das Zauberwort hier lautet Temperaturdifferenz. Denn je kleiner der Unterschied zwischen der Erdtemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung ist, desto effizienter arbeitet dann auch die Wärmepumpe. Das heißt, es ist natürlich wieder ideal, wenn man Flächenheizung hat, also wie Fußbodenheizung oder Wandheizung, denn die arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Schwieriger wird das, wenn man jetzt schon alte Heizkörper hat, die eine hohe Vorlauftemperatur brauchen. Ja, die müsste man halt schon austauschen, ne? Also sind aber nicht ganz so effizient wie Flächenheizungen, bedeutet auch immer ein bisschen mehr Planungsaufwand. Das bedeutet vom Fazit her, frühzeitig sollte auch ein Fachbetrieb für Heizungsanlagen rangeholt werden. Mit denen kann man das dann besprechen, was für das Haus sinnig ist, welche Heizlast braucht das Gebäude. Man kann die vorhandenen Flächenheizung oder Heizkörper checken lassen und dann seriös alles durchplanen. Oft hat man noch einen Energieeffizienzexperten an der Hand oder halt auch uns Architekten, weil wir können ja auch die GEG-Nachweise, also die Wärmeschutznachweise dann je nach Fall machen. Und dann kann man das von Anfang an schon mal gut durchdenken, ob das Sinn macht, weil ihr habt das jetzt schon rausgehört mit den Erdwärmepumpen oder mit den Erdwärmesonden. Das ist so ähnlich wie mit den Luftwärmepumpen. Genau. So, wie tief muss ich denn bohren und was bringt das? Ja, also die Bohrtiefe, die hängt von zwei Dingen ab. Also einmal, wie viel Wärme braucht das Haus überhaupt? Also wie ist die Heizlast? Und wie gut leitet denn dieser Boden auch die Wärme? Das heißt, auch hier kommt man nicht drum herum, diesen Standortcheck zu machen, dass man da erstmal so eine erste Schätzung bekommt, wie tief man bohren müsste und ob sich das Ganze lohnt. Das muss man jetzt aber alles nicht selber machen. Ich habe das bis jetzt auch immer so gemacht, dass ich halt frühzeitig den Fachbetrieb an der Hand hatte, die dann halt auch entsprechende Subunternehmer hatten, aber auch alles zertifizierte, saubere Betriebe, die sich auf Erdwärmebohrungen spezialisiert haben. Und die können das dann einem eigentlich ganz gut abnehmen, ne? Weil bei schwierigen Böden oder auch so tiefen Beschränkungen, dann kann es auch mal sein, dass man zum Beispiel keine lange Sonde nach unten setzt. Also keine Ahnung, zum Beispiel man bräuchte irgendwie 120 Meter, sondern dann setzt man zwei kürzere, also dann macht man zweimal 60 Meter. Das kann manchmal sogar auch wirtschaftlicher sein, ne? Also je nachdem, was man so in den unteren Schichten so erwartet.
Es folgt Werbung für den Kooperationspartner dieser Podcast-Folge.
Wer plant, weiß, es geht nicht nur um gute Ideen, sondern auch um eine saubere Umsetzung. Gerade für die Baustelle, wenn viele Beteiligte ins Spiel kommen, muss aus dem Entwurf ein verlässlicher Plan werden. Verständlich, präzise, technisch durchdacht. Ich arbeite dafür seit Jahren mit Allplan, einem CAD-Programm, das mich schon durchs Studium begleitet hat und heute in meiner Selbstständigkeit nicht mehr wegzudenken ist. Ob Neubau, Bauen im Bestand oder technische Sonderlösung, mit Allplan kann ich meine Entwürfe nicht nur zeichnen, sondern auch strukturiert aufbereiten. Das erleichtert nicht nur mir die Arbeit, sondern bringt auch Klarheit für Fachplanende, Bauleitung, Handwerker und nicht zuletzt für die Bauherren. Denn je besser die Planung, desto reibungsloser läuft die Umsetzung. Wenn ihr also nach einem Tool sucht, das kreative Freiheit und technische Präzision verbindet, schaut euch Allplan von Nemetschek mal an. Den Link zur Website und zur Testversion für Allplan packe ich euch in die Shownotes zur Folge. Werbung Ende. Ja, Bürokratie ahoi. Anzeigen, genehmigen, dokumentieren, das ist nämlich der nächste Schritt. Weil einfach mal bohren ist nicht. Also jeder Erdwärmebohrversuch muss der unteren Wasserbehörde angezeigt werden. Also ich brauche eine Genehmigung dafür. Wenn ich jetzt über 100 Meter tief bohre, dann kann es sein, dass noch eine zuständige Bergverwaltung eingeschaltet werden muss. Also je nach Bezirksregierung, wie die alle so organisiert werden. Und es gibt noch das Geologiedatengesetz, weil da gibt es auch so ein bisschen, ja, gibt es noch so Fristen vor und nach der Bohrung. Genau, also das sind die wichtigen Gründe, wieso halt diese Genehmigung erforderlich ist. Aber wie ich das gerade auch gesagt habe, wenn ihr halt frühzeitig den Fachbetrieb an der Hand habt und dann das Team, was die Erdwärmebohrung durchführt, die sind, weil das ist ja deren Tagesgeschäft, also die wissen halt ganz genau, wie man diese Genehmigung aufsetzt und einholt. Das macht dann halt wirklich Sinn, das dann auch bei denen, also an die Leute abzugeben, die das tagtäglich machen. Weil es ist nämlich ganz, ganz wichtig, das muss auch alles dokumentiert werden, ne? Also vom Bohrprotokoll bis zur Druckprüfung, da sind vollständige Unterlagen Pflicht. Nicht nur fürs Amt, sondern auch für euren eigenen Schutz, falls es später mal Ärger gibt. Und noch so ein Praxistipp von mir. Da muss man auch mal so ein bisschen abstimmen, wer hat welche To-Dos, ja, von uns, von Bauherrschaft, Architektinnen, Fachbetrieben und dem Bohrunternehmen. Die Einleitung des Bohrwassers in die Kanalisation muss nämlich auch vorher angezeigt bzw. genehmigt sein. Weil, wenn die nämlich losbohren, kommt unheimlich viel Schlamm und Wasser daraus. Und das kann man nicht einfach so laufen lassen, ne? Da gibt's nämlich ziemlich Ärger mit der, ja, mit dem zuständigen Betrieb für die ganzen Kanalsysteme. Also auch da bitte dran denken, dass das einmal genehmigt ist. Ja, dann komme ich jetzt mal so ein bisschen zu meiner Praxis-Checkliste für Planung und Bauleitung. Also ihr hört schon, so ein paar Punkte wiederholen sich, aber da sie wichtig sind, bleiben sie so auch besser im Gehirn. Also jetzt wird's konkret. Hier kommt meine Praxis-Checkliste. Also vor der Bohrung. Wir haben gehört, ne, geologisches Gutachten einholen beziehungsweise halt erstmal abchecken, ist das da möglich zu bohren. Die Genehmigung frühzeitig zu stellen bei der unteren Wasserbehörde, so 4 bis 6 Wochen Vorlauf ist da nichts. Dann, ganz, ganz wichtig, Zufahrt für das Bohrfahrzeug vorbereiten. Die können nämlich, also je nachdem, wo die Bohrung auch ist, wenn das irgendwie vorher geregnet hat und das ist irgendwie ein Steilhang, also das muss geschottert sein, ne? Also das muss befestigter Untergrund sein, Schotter oder Platten. Dann bringen die auch immer noch Container mit, ne, für das Gesteinsmaterial, was da halt rausgeholt wird. Die müssen auch stabil stehen können, also die müssen halt abgesetzt werden können und wieder mitgenommen werden können. Ich hatte nämlich mal den Fall, dass ein Bohrfahrzeug nämlich nicht hinters Haus kam, weil es so schweinesteil war. Da hatten wir aber das Glück, weil man hier relativ gut vernetzt ist und ich einen super Fachbetrieb auch an der Hand hatte, da haben wir da schnell koordiniert, dass mal eben der Bauer von nebenan mit seinem Trecker das Bohrfahrzeug in das Haus gezogen hat. Ja. Dann, wir leben ja alle nicht alleine, ja, wir haben ja nicht alle unsere eigene Insel. Also es ist immer ganz lieb, wenn man auch seine Nachbarn informiert, dass da jetzt mal was losgeht, ne, dass es da auch ein bisschen Lärm und Erschütterung geben kann. Und ganz wichtig, ich habe das ja gerade schon gesagt, Fachbetrieb. Also nur zertifizierte Bohrfirmen dürfen auch beauftragt werden und sollten, weil ihr müsst mal überlegen, diese Quelle oder das, was da halt, diese Bohrung, die durchgeführt wird, damit ihr die Erdwärme nutzen könnt, das ist das, was euer Haus mit Wärme versorgt. Das ist so ein wichtiger Part. Da kannst du nicht irgendeine Gurkentruppe für ankommen lassen. Weil klar, die Kosten sind schon nicht ohne, die sind so im unteren fünfstelligen Bereich. Aber auch da, ne? Wer billig baut, zahlt zwei oder dreimal. So, während der Bohrung, also die Bohrtiefe wird dokumentiert, das Bodenprotokoll, das Bohrwasser muss halt fachgerecht aufgefangen werden und entsorgt werden. Dann ist diese Verfüllung halt zu überprüfen. Natürlich müssen dann auch Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, ne? Eventuell auch Absperrung oder ein bisschen Lärmschutz. Und nach der Bohrung wird halt dann nochmal so die Sonde geprüft, ob da auch alles dicht ist. Dann werden die Bohrungen auch eingemessen, weil die müssen auch immer einen gewissen Abstand zum Gebäude haben oder auch zum Nachbarn. Das plant man natürlich vorher schon durch, ne? Aber die werden dann nochmal genau eingemessen, weil es kann ja sein, während einer Bohrung, dass man auf irgendwas stößt und dann geht man, was weiß ich, 1,50 Meter nach vorne, rechts, links, nach hinten. Genau, und das ist nämlich auch wichtig, auch hinterher für die Wartung oder dass ihr jetzt wisst, okay, da ist meine Sonde, da baue ich jetzt nicht, wer weiß was drüber. Auch das ist abzustimmen, ob die überbaut werden dürfen oder nicht. Also es gibt inzwischen auch, dass man das quasi, wenn das Grundstück zu klein ist, dass man wirklich unterm Gebäude Bohrungen durchführen kann. Aber auch das ist vorher abzustimmen. Ja, und diese ganze Dokumentation und Fertigstellung von der Bohrung, die wird dann auch wieder an den Geologischen Dienst und an die Wasserbehörde übermittelt. Ja, und dann ist die quasi erstmal fertig und dann irgendwann zu gegebener Zeit kommt dann der Anschluss noch ins Haus, ne? Also von diesem Bohrpunkt, der wird dann angeschlossen in eurem Hausanschlussraum und dann wird das Ding in Betrieb genommen. Ja, teure Fehler, die wir alle am liebsten vermeiden wollen. Bisschen Bauleitungsbingo der Erdwärme oder was alles schiefgehen kann. Ja, ihr habt schon rausgehört, Genehmigung ist unerlässlich, ja. Also wenn ihr nämlich keine habt, dann wird so eine Bohrung auch mal schnell gestoppt oder sogar wird zurückgebaut. Jeder gesunde Fachbetrieb und jedes gesunde Bauunternehmen achtet da auch drauf, dass diese ganzen rechtlich erforderlichen und sinnvollen Wege auch eingehalten werden. Zufahrt vergessen, also Bohrgerät versinkt im weichen Boden. Das ist halt auch etwas, das kann man auch vermeiden. Da hatte ich mal, natürlich waren mir die Baugötter wieder hold, als wir diesen Fall hatten. Da habe ich auch ausgelernt. Deswegen, wenn dann klar ist, wann das Bohrteam kommt, das wirklich schon mal so 2 Wochen vorher oder halt ja mit angemessenem Vorlauf einmal geguckt wird, okay, habe ich alles? Sind die Zuwegungen frei? Sind die befestigt? Kommen die da alle hin? Am besten, wenn jetzt keiner von denen vorab irgendwie kommt zum Gucken, Fotos machen, Mail hinschreiben, ja, sprechenden Menschen wird geholfen. Ja, Bohrwasser auch nicht einfach einleiten, ist ein Umweltverstoß. Bußgeld, gibt's Ärger mit den Versorgern, mit den Betreibern. Also auch da an die Genehmigung denken. Ja, billig, Firma ohne Fachkenntnis, puh, ja. Ja, im Fall der Fälle, undichte Sonde, Wärmeverlust, Energieeffizienz, nicht so top, Folgeschäden, braucht auch kein Mensch. Dann immer ganz wichtig, die Einmessung der Sonden darf halt nicht vergessen werden, weil es einfach wichtig ist, dass man weiß, wo die Sonden halt auch liegen. Das ist natürlich dann auch ein sehr wichtiger Punkt, ja. Und was mir jetzt noch so als Bauleitungsgeschichte einfällt, es war jetzt zum Glück nicht bei mir passiert, Das hatte ich dann irgendwann mal von anderen übermittelt bekommen. Die hatten auch gebohrt und die hatten auf so ein Artesa gestoßen. Das ist wie so ein, ja, unterirdischer See, also Wasser, was aber unter extrem hohem Druck steht. Und dann hatten die halt eine Riesenfontäne. Ja, und das dann irgendwie mal wieder gestillt zu bekommen, war auch nicht so ohne. Also deswegen ist das halt wirklich wichtig, dass man weiß, welche Böden hat man da. Klar, irgendwie ein Restrisiko bleibt immer. Aber deswegen auch hier an eine Versicherung denken, ne? Also ganz, ganz wichtig, ist das Unternehmen versichert? Bin ich gegen sowas versichert? Weil wenn ihr da auf einmal so eine Artesa-Wasserfontäne aus diesem Loch kriegt und irgendwie eure halbe Siedlung unter Wasser setzt oder nebenan, dass die Fassade von irgendwie eurem Nachbarn flutet oder eure, braucht halt auch keiner, ne? Also deswegen, das ist alles halt nicht so Kindergarten, wenn wir erstmal losbauen. Ja, dann kommen wir noch zum Thema Förderung. Geht da was? Und wenn ja, wie? Wie viel? Okay, das ist immer gerade Förderung. Die ist ja immer gefühlt nächste Woche wieder anders als jetzt aktuell. Von daher tue ich mich da immer schwer, in der Podcast-Folge da genaue Tipps zu geben. Deswegen kann ich immer nur den allgemeinen Tipp geben. Mitunter gibt es da was. Zuschüsse, Darlehen, Steuer- oder Zinsvergünstigungen. Man sollte dann immer mal schauen, BAFA, KfW. Dann auch das jeweilige Bundesland, könnte sein, dass sie speziell was fördern oder auch halt die Kommune. Deswegen ganz wichtig mit dem Fachbetrieb oder halt auch die Firmen, ne, die halt alltäglich die Erdwärmebohrungen durchführen, die sind da halt total up to date. Die wissen dann halt auch, wo können wir noch Zuschüsse holen. Genau, also deswegen, das kann es mitunter geben. Also in der Vergangenheit, wo ich die ganzen Erdwärmebohrungen bei meinen Neubauprojekten hatte, da gab es richtig gut Förderungen für, sodass es sich dann auch wirklich wirtschaftlich gerechnet hatte, ne? Aber auch hier wieder wichtig, Förderung immer vor Baubeginn beantragen. Sonst ist der Geldsegen schneller weg als die Wärme im Winter, ne? Ja, jetzt sind wir auch schon zum Abschluss der Folge. Ihr habt gehört, Erdwärme ist nicht nur Zukunft, sie ist nämlich immer schon da, unter unseren Füßen. Und mit der richtigen Planung ist die Tiefenbohrung ein Schritt Richtung Energieunabhängigkeit für euch und Nachhaltigkeit. Aber ihr habt auch gehört, sie muss gut vorbereitet sein. Man sollte nicht einfach blind drauf losbohren. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter. Teile sie mit deinen Freunden, Freundinnen, Bauherrinnen, Nachbarn oder Erdwärmefans und hinterlass mir gerne eine Bewertung. Also, bis zur nächsten Folge und denk dran, Planung ist Tiefe in jedem Sinne. Und am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.